Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Wer finanziert die Transformation der deutschen Wirtschaft? Das wurde im Rahmen der 24. Impulse-Veranstaltung des IKF am 15. November 2024 in Bochum gefragt. Um die Geschäftsmodelle der Unternehmen hierzulande digitaler und nachhaltiger zu gestalten, sind jährliche Investitionsbeträge von bis zu 500 Milliarden Euro notwendig. Spitzenvertreter aus den Verbundorganisationen der Sparkassen und Genossenschaftsbanken diskutierten, wie die dafür erforderlichen Finanzierungsbeträge realisiert werden können. In den Impulsvorträgen von Professor Dr. Ulrich Reuter, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, sowie Dr. Peter Hanker, Sprecher des Vorstands der Volksbank Mittelhessen, wurde zunächst die Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, gerade in Zeiten des wirtschaftlichen und politischen Wandels, deutlich. Zwingend sei die konkrete Unterstützung von Mittelstand, privaten Haushalten und Kommunen mit Finanzierungsangeboten zur Bewältigung der Veränderungen in den Bereichen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Um den schwieriger gewordenen Dialog mit Firmenkunden führen zu können, müssten zudem die Kompetenzen der Mitarbeitenden intensiv weiterentwickelt werden. Und schließlich wurden auch mehr Entschlossenheit bei der Entbürokratisierung sowie eine Verstetigung der Rahmenbedingungen angemahnt, nicht zuletzt in der Bankenregulierung. Dies mündete in einen dringenden Weckruf.
Um den Standort Deutschland und die Transformation unserer Wirtschaft voranzubringen, müssen wir uns tatsächlich zusammenreißen. An einem Strang ziehen Unternehmen und Kommunen, Sparkassen, Banken, Kapitalsammelstellen, Verbraucherinnen und Verbraucher, die Gesellschaft und natürlich die Politik. Wir müssen eine Aufbruchstimmung erzeugen in Richtung Transformation und in Richtung Wirtschaftswachstum. Mit einer klaren Vision, den richtigen Anreizen, Freiräumen für die Wirtschaft. Nur dann können wir nachhaltiges Wachstum finanzieren und voranbringen und zugleich unseren Standard im Staat halten und Deutschland fit für die Zukunft machen. Ich denke, wir haben schon viele Herausforderungen gemeistert und werden es auch diesmal leisten, wenn wir aus der Narkose endlich aufwachen. Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken. Politik, Wirtschaft, Finanzbranche, Gesellschaft und, Herr Professor Paul, Wissenschaft. Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Kollege Paul. Bin mir nicht sicher, ob es Überzeugung, ob es das 50-jährige Jubiläum, ob es die Vortragsredner sind oder ob es nicht doch der professorale Druck ist, der für volle Säle sorgt oder zumindest die Lockung. Ja? Aber sei es drum, ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Die Frage, die wir heute behandeln und diskutieren, ist ja in der Tat eine ganz, ganz drängende. Könnte aktueller nicht sein, das Thema, wer finanziert die Transformation der deutschen Wirtschaft? Könnte es auch verkürzen, wer finanziert überhaupt die deutsche Wirtschaft? Transformation von klassischer Wirtschaft zu CO2-freier, aber auch die Transformation, die ist mindestens so drängend, von stagnierender Wirtschaft zu wachsender Wirtschaft, das ist, glaube ich, das, was wir noch schneller hinkriegen müssen wieder. Der Veränderungsbedarf ist groß, glaube ich, da sind wir uns einig. Viele Unternehmen müssen sich neue Märkte erschließen, manchmal sich neu erfinden. Das Geschäftsmodell der Exportnation Deutschland läuft nicht mehr rund. Teure Autos lassen sich derzeit in China sicherlich nicht sehr gut verkaufen. Zukunftsmärkte wie Indien sind noch nicht voll erschlossen und ob die auf unsere Spitzen Automobile warten, das ist die Frage. Was aus unserem wichtigsten Exportmarkt USA wird, ist nach den dortigen Wahlen vor wenigen Tagen noch sehr ungewiss. Die Ankündigungen verheißen jedenfalls nichts Gutes. Wenn Basiszölle kommen, können die deutschen Exporte in die USA um 15% sinken. Das wird beziffert mit einem Schaden von 33 Milliarden Euro. Wir tun gut daran, uns zu besinnen, was wir denn jetzt tun. Lieferbeziehungen müssen dann jedenfalls neu gedacht und aufgebaut werden. Und vor all dem kann kein Zweifel bestehen, dass sich die Unternehmen klimafreundlich neu ausrichten müssen und digital nach vorne entwickeln und denken müssen. Die aktuellen Standortbedingungen, um noch im aktuellen, im Allgemeineren zu bleiben, in Deutschland behindern die Wirtschaft und müssen dringend verbessert werden. Wir müssen aufwachen, finde ich. Wir brauchen eine moderne digitale Verwaltung, funktionierende Straßen, Schienennetze, tragfähige Brücken, ausreichend Wohnraum, bessere Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von Arbeitskräften, auch aus dem Ausland, weniger Bürokratie, mehr Planbarkeit unternehmerischen Handelns. Bürokratie als Stichwort an der Stelle schon. Ifo beziffert heute die Kosten der Bürokratie für die deutsche Wirtschaft auf 146 Milliarden Euro jährlich. Das ist schon ein beträchtlicher Teil des Wirtschaftswachstums, des Möglichen, das einfach für Bürokratie gebraucht wird. Deswegen aufwachen. Auf all diesen Feldern ist viel versäumt worden mit den bekannten Folgen. Deutschland ist Schlusslicht unter den großen Industrienationen. Wir fallen bei Innovation, Unternehmensgründungen zurück, auch weil wir uns zu wenig um Bildung und Gründergeist gekümmert haben. Das hier in der Hochschule auszurufen, ist Eule nach Athen tragen. Aber ich glaube, Sie wissen, wovon ich rede. Wir brauchen Aufbruch auch in diesem Bereich. Unternehmertum ist nicht mehr positiv besetzt, jedenfalls nicht mehr durchgängig in den gesellschaftlichen Schichten. Der öffentliche Sektor und die Beschäftigung im öffentlichen Sektor ist seit Jahren die am stärksten wachsende Branche in Deutschland. Das können wir uns nicht mehr leisten. Längeres Zögern auch nicht. Das Aus für die Ampel kommt daher einerseits zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Das Scheitern der Koalition verzögert und vereitelt viele politische Vorhaben, erhöht die Unsicherheit in der Wirtschaft und der Gesellschaft, auch im Blick auf die Transformation. Ich glaube, das wird erstmal ein Jahr brauchen, bis sich das wieder eingeruckelt hat und nach vorne ausgerichtet. Andererseits ist natürlich eine schnelle Klärung auch positiv, dass wir nicht diese Unsicherheit noch bis zum Herbst nächsten Jahres brauchen. Wie bringen wir Schwung in diese Entwicklung? Ich sehe zwei Hebel. Erstens den Willen. Wir müssen den Wandel wollen in Politik, Gesellschaft und Unternehmen. Entscheidend sind Offenheit für Fortschritt, für technische Innovation, für Leistungsbereitschaft, für Konsequenz. All das braucht unseren gemeinsamen Willen der jungen Generation, aber auch derjenigen, die jetzt im Geschirr stehen. Und zweitens Kapital. Wir brauchen Investitionen. Wir brauchen Neuausrichtung unserer Unternehmen. Das kostet Geld. Die Erschließung neuer Märkte, die Modernisierung der Infrastruktur, der Umbau der Wirtschaft. Nicht nur öffentliches Kapital muss und kann freigesetzt werden, muss priorisiert werden, Herausforderungen der Politik. Auch privates Kapital muss aktiviert werden. Das ist Herausforderung der Finanzbranche. Ich glaube, dass die Investitionen möglich sind. Egal, wie groß die Zahl ist, Professor Paul hat gerade eine genannt. Ich glaube, dass wir das schaffen können und dass wir es auch finanziell schaffen können. Bei dieser Frage, woher sollen die Investitionen kommen, sehe ich in weiten Bereichen, und für die spreche ich ja heute, die Sparkassenfinanzgruppe in einer Schlüsselrolle. Wir stehen in engem Kontakt mit den Akteuren des Wandels. Erstens mit dem Mittelstand als Motor der deutschen Wirtschaft. Mehr als 40% der Kredite an die gewerbliche Wirtschaft kommen aus unserer Gruppe. Im Handwerk vergeben wir sogar 2/3 der Kredite. Und wir haben gerade im Vorgespräch uns kurz ausgetauscht, wenn Sparkassen und Genossenschaftsbanken gemeinsam auftreten, das wissen wir in Berlin, das wirkt, steht 80% des Marktes beim Wirtschaftsminister, beim Finanzminister und 80% des Mittelstands. Wenn wir wissen, wie es dem Mittelstand geht, und deswegen haben wir dort auch immer Zugang und ein sehr offenes Ohr. Das gilt für den BVR, Herr Kollege, ebenso wie für den DSGV, und Maria Kolak und ich sind oft gemeinsam auch unterwegs. Erstens Mittelstand, das sind die Akteure des Wandels, und zweitens Verbraucherinnen und Verbraucher. Marktführer in der Immobilienfinanzierung und im Privatkundengeschäft Als solche unterstützen wir 40 Millionen Menschen dabei, ihre Finanzen zu regeln, ihre Zukunft vorzusorgen, zurückzulegen für Notfälle, aber auch nach vorne blickend in die nächsten Jahrzehnte für die Altersvorsorge. Wir helfen, Finanzen zu regeln, Geld zu sparen und anzulegen, für den Konsum hinreichend etwas zu verwenden. Der stockt auch. Wir müssen auch dort in Gang kommen. All das ist wichtig für die Wirtschaft. Dritter Teil, über den ich sprechen will, sind Kommunen und kommunalnahe Unternehmen. 75% der Kommunalkredite werden über Sparkassen und Landesbanken vergeben. Wir unterstützen die Finanzierung von Elektrobusprojekten, von Fernwärme, den Ausbau erneuerbarer Energien. Und für die meist kommunal getragenen Sparkassen ist diese regionale Entwicklung ein Teil unseres öffentlichen Auftrags. Kaum jemand ist näher dran an diesen Gruppen als die Regionalbanken. Deswegen verdienen diese auch, diese zwei Säulen, besondere Aufmerksamkeit. Das ist meine Überzeugung. Deshalb begleiten wir diese Gruppen aktiv beim Wandel und sind damit selbst Akteur des Wandels. Einige Beispiele. Erstens Mittelstand. Um den Mittelstand beim nachhaltigen Umbau zu unterstützen, haben wir die Kundenbedarfe identifiziert, Expertise aufgebaut und spezielle Produktlösungen entwickelt. Die allermeisten Unternehmer wissen, man kann sogar sagen, alle Unternehmer wissen, dass sie Energieverbrauch und Kosten senken müssen, gesetzliche Vorgaben zu erfüllen sind, insbesondere die energieintensiven Produktionsbetriebe, Baubranche, Agrar, Verkehr, Lagerhaltung stehen hier besonders unter Druck. Doch oft ist jedenfalls den kleinen und mittleren Unternehmen unklar, wo die größten Hebel liegen. Im Fuhrpark, in der Produktion, bei Gebäuden, in der Beschaffung. Was ist finanzierbar? Was bringt schnelle und nachhaltige darstellbare Effekte? Oft sind die Firmenkundenberater der kleinen und mittleren Unternehmen auch der erste Unternehmensberater. Unsere Beraterinnen und Berater geben Impulse für nachhaltige Ausrichtung, zeigen branchenspezifische Ansatzpunkte mit dem sogenannten ESG-Score auf und bieten Orientierung bei Einsparpotenzialen und Fördermöglichkeiten. Dafür bilden wir bundesweit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Schulungskonzept zu geprüften Sustainable Finance Beratern aus. Die regionalen Akademien haben hier wirklich hervorragende Programme. Ein Schlüsselprodukt dabei, das wir dann in der Anwendung, in der Beratung einsetzen, ist der S-Transformationskredit, der nachhaltige Investitionen finanziert und sich an der EU-Taxonomie und den UN-Nachhaltigkeitszielen orientiert und damit Software unterstützt, ermöglicht, die Investitionen zielgerichtet zuzuordnen und damit auch nicht nur darstellbar zu machen, sondern auch die Förderung, die Förderkulisse effektiv zu nutzen. Die Prüfung des Vorhabens auf Nachhaltigkeitsziele verschafft den Unternehmen Transparenz über ihr nachhaltiges Handeln, ein Aspekt, den Abnehmer zunehmend fördern. Im Privatkundenbereich unterstützen wir Kundinnen und Kunden dabei, gezielt in den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel zu investieren, und zwar so, dass es sich für sie auszahlt und rentiert. Zwei zentrale Bereiche stehen dabei im Fokus. Zum einen das Wertpapiergeschäft. Wertpapiere bieten die Chance, vom nachhaltigen Wandel der Wirtschaft zu profitieren und ihn voranzutreiben. Insbesondere durch das Wertpapiersparen, das schon mit relativ kleinen Beiträgen 25, 50 Euro im Monat möglich ist. Deshalb haben wir die flächendeckende Beratung nicht nur aufrechterhalten, sondern auch fundiert, qualitativ, hochwertig ausgebaut. Gemeinsam mit dem Wertpapierhaus unserer Gruppe, der Deka Bank, haben wir Prozesse entwickelt, die vor Ort in den Sparkassen eine persönliche und vertrauensvolle Beratung ermöglichen und gleichzeitig alle regulatorischen Anforderungen erfüllen. Die Ergebnisse sprechen für sich. Im ersten Halbjahr 2024 sind die Investitionen unserer Kunden in Fonds, die meisten davon in nachhaltige Fonds, um 1,2 Milliarden gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. 235.000 neue Deka-Wertpapiersparpläne wurden abgeschlossen, fast dreimal so viele wie in den vorhergehenden Zeiträumen. Dennoch bleibt Potenzial. Das klingt erstmal nach hohen Zahlen, aber tatsächlich ist die Substanz viel, viel größer. Rund 23% des privaten Vermögens liegen in Deutschland, nicht nur in unserer Gruppe, auf niedrig verzinsten Konten. Es ist erstaunlich. Es bleibt also unser Auftrag, Kundinnen und Kunden bei der Geldanlage zu beraten, qualifiziert und umfänglich, und sie auf dieses Manko aufmerksam zu machen. Finanzbildung ist das Stichwort, dazu komme ich nachher auch noch mal kurz. Der zweite Ansatzpunkt neben dem Wertpapierbereich, in dem man investiert, ist der Wohnungsbau und die Sanierung des Gebäudebestandes. In Deutschland fehlen bis zu 700.000 Wohnungen und der Bestand ist sanierungsbedürftig. Gebäude verursachen 30% der CO2-Emissionen. Wenn wir also vorankommen wollen in Richtung einer CO2-freien oder zumindest CO2-reduzierten Gesellschaft, dann müssen wir auch hier ran. Dabei sind 4 von 5 Wohnungen in privater Hand. Und das trotz unseres Schlusslichtstatus auch hier bei der Wohneigentumsquote in der EU. Ich gucke in ungläubige Gesichter. Deutschland hat die geringste Wohneigentumsquote aller EU-Mitgliedstaaten. Und das seit Jahrzehnten. Auch da müssen wir, glaube ich, voran, um diesen Willen, den junge Menschen nach wie vor haben. Es ist nicht da, liegt nicht daran, dass junge Menschen das nicht als Ziel definieren. Wir haben in unserem Vermögensbarometer, den wir jährlich zum Weltspartag erneuern und aktualisieren, festgestellt, dass 60% der jungen Menschen unter 29, unter 30 nach wie vor die eigenen 4 Wände, eine eigene Wohnung als eines ihrer Vermögensziele definieren, und zwar als ein sehr hoch priorisiertes. Irgendwann bröckelt es dann aber ab, erstaunlicherweise. Und dieses Abbröckeln müssen wir als Gesellschaft versuchen umzukehren. Denn wer eine Wohnung hat, der guckt schon nicht auf den Staat, ob er denn jetzt eine Sozialwohnung baut oder nicht. Zurück zum Thema. Wenn wir diese Wohnungen attraktiver machen wollen, zukunftsfähig, dann müssen wir den Menschen helfen, die Wohnungen haben, auch zu investieren. Das ist im eigenen Interesse, denn veralteter Bestand, veraltete Immobilien verlieren an Wert und sind für die Altersvorsorge auch von geringerem Nutzen. Deshalb unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden beim klimagerechten Sanieren und Bauen mit umfassender Beratung. Dabei geht es nicht nur, auch hier nicht, um Finanzierung. Vielmehr beraten die Sparkassen ihre Kundinnen und Kunden bei allen Prozessen rund ums Modernisieren, Bauen oder Kaufen, persönlich vor Ort und digital im Self-Service. Und damit, jede Investition geht an mittelständische Unternehmen, helfen wir dann auch, der Wirtschaft voranzukommen vor Ort und die Bauwirtschaft vor Ort regional voranzukommen. Um dies zu leisten, bilden die Sparkassen Spezialisten aus der Gruppe ein, zum Beispiel aus den Landesbausparkassen. Sie aktivieren Netzwerke mit den regionalen Handwerk- und Energieberatern. Zum Teil bilden die Sparkassen auch selbst Energieberater aus. Ich glaube, das ist wichtig und ist auch zukunftsweisend, weil wir auch hier oft erste Ansprechpartner sind für die Kundinnen und Kunden, genauso wie bei kleinen und mittleren Unternehmen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine bisherigen Ausführungen haben vielleicht deutlich gemacht, ganz gleich, um welche Kundengruppe es geht, die persönliche Beratung ist anspruchsvoller geworden. Die Kunden erwarten mehr von uns, mehr Expertise über die Finanzierung hinaus, insbesondere in Richtung der Transformation, die auch in den Köpfen der Menschen längst angekommen ist. Die Anforderungen an das Wissen und die Qualifikation unserer Teams steigen. Gleichzeitig bilden und binden regulatorische Anforderungen allerdings viele personelle Ressourcen. Deshalb treiben wir die Vereinfachung unserer Prozesse voran, um unseren Mitarbeitenden von zeitraubenden Routinetätigkeiten zu entlasten. Standardisierung, Digitalisierung und ein modernes Datenmanagement sind Eckpfeiler der neuen Geschäftsstrategie der Sparkassen. Dabei eröffnet uns die künstliche Intelligenz vielversprechende Möglichkeiten. Schon heute entlastet sie unsere Teams von Routinetätigkeiten bei Bilanzanalysen, Produktprävention oder Transaktionen. Sie hält Kolleginnen und Kollegen den Rücken frei, damit sie sich intensiver genau dieser gerade beschriebenen persönlichen Beratung in der Transformation widmen können. Entscheidend ist jedoch der verantwortungsvolle Umgang mit dieser Technologie, der wir uns widmen sollten, bevor wir skeptisch sind. Unsere KI-Strategie setzt klare Leitlinien. Die Themen wie unser öffentlicher Auftrag, Transparenz, Fairness, Datenschutz konsequent berücksichtigen. Wir sagen Ja zum Einsatz künstlicher Intelligenz, legen das aber unseren Kundinnen und Kunden offen und bilden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in diesen Themen aus. Und natürlich gilt, KI wird den Menschen und die persönliche Beratung keinesfalls ersetzen, ganz im Gegenteil. Allein wir Sparkassen müssen in den nächsten 10 Jahren 45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Derzeit haben wir in den Sparkassen etwa 190.000, also der Anteil ist enorm groß. Die Herausforderung haben die Genossen auch. Eine große Aufgabe in Zeiten des Fachkräftemangels. Nur ein geringer Teil davon wird durch KI oder Prozessoptimierung ersetzbar sein. Deswegen auch im Namen des Kollegen der Genossenschaftsbanken, wenn Sie in die Berufsrichtung einsteigen, schauen Sie auch nach den regionalen Playern, nach den regionalen Champions in der Finanzdienstleistungsbranche. Dort warten interessante, zukunftsfähige und sichere Aufgaben auf Sie. Mit attraktiven Arbeitsbedingungen wie Teamarbeit, flachen Hierarchien, Offenheit für Quereinsteiger steigern wir unsere Attraktivität als Arbeitgeber und sinnstiftende Arbeit in der Region ist, glaube ich, der richtige Weg und die steigenden Bewerberzahlen bestätigen das. Der dritte Bereich, den ich ansprechen will, ist die Zusammenarbeit mit den Kommunen, gerade in Richtung der Transformation. Meine Damen und Herren, was ich beschrieben habe, Personalmanagement, Beratungsprozesse helfen uns auch, die Kommunen und kommunalnahe Unternehmen bei ihren Zukunftsaufgaben zu unterstützen. Denn mit klassischen Kreditvergaben alleine ist es hier nicht getan. Allein um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen, sind jährlich Hunderte von Milliarden Euro an Investitionen nötig. Tatsächlich fließt aber nur rund ein Viertel davon aktuell. Wir müssen also viel mehr aktivieren. Auch die Kommunen können das nicht alleine leisten, weil die öffentlichen Kassen klamm sind auf jeder politischen Ebene. Wir setzen deshalb neben dem Kredit auch auf andere Finanzierungs- und Beteiligungsformen. Großprojekte wie Wind- und Solaranlagen unterstützen wir zum Beispiel mit Leasing, Konsortialfinanzierungen oder syndizierten Krediten. Seit 2011 hat allein die Deutsche Leasing aus unserem Verbund 350 solcher Projekte im Volumen von 3,5 Milliarden Euro begleitet. Und das Wachstum geht weiter. Bis 2026 werden die deutschen Sparkassen 300 Millionen zusätzlich in die Deutsche Leasing als Eigenkapital investieren und das dann übersetzen in Investitionen, insbesondere in die Transformation. Und mit dieser gestärkten Eigenkapitalbasis wird das Verbundunternehmen Sparkassen, Wirtschaft und Gesellschaft begleiten, um die Transformation voranzutreiben. In Konsortien werden in den kommenden 3 Jahren, viele davon sind bereits sozusagen in der Pipeline, rund 6 Milliarden Euro bereitgestellt für erneuerbare Energien, Infrastrukturprojekte bis hin zu Projekten im Bereich der Energieverteilung und Speicherung. Auch die DEKRA, ein zweites großes Haus aus unserer Gruppe zu nennen, leistet ihren Beitrag mit derzeit 38 aktiven Finanzierungen im Bereich von Wind- und Solarenergie mit einem Finanzierungsvolumen in dem Bereich von 2,4 Milliarden Euro. Also einzelne Projekte mit großen Volumina sind dort zu stemmen. Und das macht vor diesen beiden Gruppen nicht Halt, sondern auch die öffentlichen Versicherer, insbesondere die Provinzial, hier vor Ort investieren darüber hinaus nach den Prinzipien für nachhaltiges Investieren der Vereinten Nationen und nehmen Einfluss auf die Beteiligungsunternehmen, um eine klimagerechte Ausrichtung zu begünstigen, also im Sinne von Active Ownership. Ein herausragendes Beispiel finden wir für öffentlich-private Partnerschaft ist die Beteiligung unserer Gruppe am Übertragungsnetzbetreiber der Transnet BW. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Projekt schon mal gehört und gesehen haben. Im Konsortium unter Führung der SV Sparkassenversicherung aus Stuttgart haben sich über 50 Sparkassen, Banken, Versicherungen aus der Gruppe zusammengeschlossen, um den Netzausbau voranzutreiben. Haben einen erheblichen Anteil an Transnet erworben. Und diese Transnet will bis 2035 rund 10 Milliarden Euro investieren. Und die neuen Gesellschafter aus der Gruppe tragen ihren Teil natürlich dazu bei. Auch Privatkunden können sich mit Sparbriefen an diesem Engagement beteiligen. Wir versuchen das also auch in die Privatkundschaft zu bringen und anzubieten, sich dort zu beteiligen. Zum Beispiel haben inzwischen viele Sparkassen einen Sparbrief Energiewende, Impulsgeber Energiewende, der Name ist hier Programm, bekünftigt zum Weltspartag auf den Markt gebracht. Andere Institute sind gefolgt und die Nachfrage ist groß. Die Menschen interessieren sich für Investitionen in Projekte, die vor Ort ihnen einen Nutzen stiften. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Diese Sparbriefe bieten nicht nur attraktive Rendite, sondern fördern die Akzeptanz der jeweiligen Projekte vor Ort. Und genau das brauchen wir zusätzlich zur Aktivierung der Mittel, dass wir gleichzeitig versuchen, die Akzeptanz zu unterstützen. Denn wer durch eine Geldanlage vom Ausbau der erneuerbaren Energien profitiert, wird eine Höchstspannungsleitung oder ein Windrad in der Nachbarschaft oder in Sichtweite irgendwo nachgewiesenerweise eher akzeptieren und sie gar als echte Chance begreifen. Und das ist entscheidend für das Gelingen großer Veränderungsprozesse wie der Klimawende, die Bereitschaft der Menschen, den Weg mitzugehen Akzeptanz der Veränderung, die müssen wir auch im Blick haben, nicht nur die Finanzierung. Wir meinen, Modelle wie Transnet BW müssen deshalb Schule machen. Die Sparkassenverbände und Landesbanken arbeiten auch bereits an solchen Finanzierungslösungen, an solchen Standards für solche große Einheiten. Sie wollen institutionelle Investoren motivieren, kommunalnahe Unternehmen mit Kapital auszustatten, damit diese Großprojekte der Energie-, Wärme- und Mobilitätswende stemmen können. Durch die Bereitstellung von Kapital sollen kommunale und überregionale Projekte mit Volumina bis zu 500 Millionen Euro und mehr finanzierbar werden. Dabei gilt es zweierlei zu schaffen. Zum einen die Renditeerwartung der beteiligten Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke und der Sparkassen und andererseits aber natürlich auch die Interessen der örtlichen Gemeinschaft, der Kommunen, die sich nicht in jedem Fall mit den überregionalen oder gar internationalen Investoren decken müssen. Die Initiatoren prüfen da zunächst Projekte in regulierten Bereichen, die eine feste Rendite versprechen und erwarten lassen und einen regelmäßigen Cashflow aufweisen, wie etwa Stromverteilnetze. Konkret wird es natürlich besonders herausfordernd, wenn man in neue Netze einsteigt. Wenn eine mittelgroße Kommune, wo es das bisher nicht gibt, in ein Wärmenetz einsteigen will, investieren will, dann ist zu dem Zeitpunkt, wo der erste Bagger die Straße aufreißt, der Cashflow null, negativ sogar, weil die nächste Rechnung kommt. Um aber 5.000 Menschen versorgen zu können, muss ich erst mächtig investieren und dann die Menschen zu einem Anschluss bringen, wenn ich nicht mit einem erzwungenen Anschluss arbeiten will, was wieder die Akzeptanz Richtung null bewegt, wie wir an dem missglückten Beispiel des Gebäudeenergie, kurz Heizungsgesetzes, gesehen haben. Also hier ist sehr sensibel vorzugehen. Und für die Umsetzung solcher Initiativen ist deshalb politische Unterstützung notwendig und auch politische Kreativität. Ob staatliche Garantien, steuerliche Anreize, Handlungsspielräume für die Kapitalsammelstellen, all das ist entscheidend und kann entscheidend sein. Nur so können nachhaltige Investitionen in Zukunftsprojekte erleichtert werden, ohne öffentliche Mittel originär in Anspruch nehmen zu müssen. Wir machen es ja bei der Exportfinanzierung auch. Es werden Garantien gegeben, die in 99% der Fälle überhaupt nicht genutzt werden müssen. Und trotzdem erleichtert es dann die Exportfinanzierung. Und so, glaube ich, wäre das auch ein Weg, den wir hier bei den großen Investitionen in die Energie und Transformation arbeiten können. Dafür müssen wir aber auch dringend beispielsweise EU-Vorgaben zu Kapitalanforderungen an Banken und Sparkassen im Rahmen von CRR3, also den Capital Requirements Regulation, überarbeiten. Derzeit müssen Sparkassen, wir merken das schmerzlich bei diesem Investment im BW, Infrastrukturinvestitionen aus ihren Wertpapierdepots A bereits mit 100% Eigenkapital unterlegen. Das ist recht viel. Geplant ist aber dort eine Erhöhung auf 250%. Damit lässt sich das renditemäßig überhaupt nicht mehr darstellen. Und es würde natürlich die Investitionsbereitschaft deutlich dämpfen. Gleiches gilt für Beteiligungen generell an diesen Projekten. Nicht immer ist es mit einem reinen Kredit getan. Der Kredit ist natürlich Eigenkapital unterlegt und bindet Eigenkapital, eine Beteiligung aber vielfach höher. Obwohl vom Grundsatz her es im gleichen Projekt, im gleichen Objekt, im gleichen Windrad steckt. Wenn es Windrad stillsteht, aus technischen Gründen oder weil die Abnahme nicht funktioniert, dann ist der Gesellschafter genauso im Risiko wie der Kreditgeber. Das deutlich unterschiedlich zu gewichten, sehen wir, sollten wir ändern, um in dem Bereich voranzukommen. Damit komme ich abschließend zu einem Widerspruch, auf den wir als Gruppe und als Branche immer wieder stoßen. Die Politik bekennt sich zu Wachstum und wirtschaftlichem Fortschritt. Sie lässt es aber zu, dass Finanzierer und Realwirtschaft durch Regulierung und Bürokratie gebremst, ich meine sogar narkotisiert werden. Aus dieser Narkose oder Vollnarkose müssen wir uns befreien. Wir müssen aufwachen, auch in diesem Bereich. Überzogene Eigenmittelanforderungen, die Investitionen hemmen statt fördern, sind nur ein Beispiel von vielen. Nehmen wir den Mittelstand, den die Politik regelmäßig als Rückgrat lobt und preist. Über 99% der deutschen Unternehmen sind klein oder mittelständisch. Das sind unsere Kunden in den Regionalbanken. Sie beschäftigen in Deutschland 6 von 10 Arbeitnehmern, bilden 4 von 5 jungen Menschen aus. Sie stehen für Innovation, Stabilität, nachhaltiges Wirtschaften über Generationen hinweg und für Regionalität. Doch die zunehmende Bürokratie hält viele Unternehmen davon ab, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, nämlich auf die Unternehmensentwicklung. Im Durchschnitt, zeigen Studien, verbringt ein Unternehmer 1 Tag pro Woche mit Bürokratieaufgaben, staatlich verordnete. Fast 50% der Unternehmen sagen, wir haben Investitionen zurückgestellt, weil wir uns die bürokratischen Hürden zu hoch waren. Genehmigungsverfahren, Finanzierungen, Fördermittel. Wenn dann die Aussichten noch unsicher sind, dann lässt man es lieber. 91% der Unternehmen berichten von wachsender Bürokratie alleine in den letzten 3-4 Jahren, und zwar von deutlich wachsender. 18% wollen deshalb Investitionen ins Ausland verlagern. Wir haben dringend zu tun, hier wirklich abzubauen. Der Draghi-Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der EU hat das Ausmaß der Bürokratielasten auch sehr drastisch und anschaulich erläutert. In den USA, man kann es gar nicht oft genug wiederholen, vor allem dann, wenn EU-Parlamentarier mit dabei wären und sind. In den vergangenen Jahren wurden in den USA 3000 Gesetze erlassen, 5 Jahre eine Legislaturperiode auch in der EU. Wir waren besser. Allein in der EU haben wir 13.000 Rechtsvorschriften erlassen. Und da waren die Umsetzungsgesetze und das Goldplating und das noch verbessern wollen der europäischen Regulierung bei uns noch gar nicht mitgezählt. Was für eine Komplexität erlauben wir uns und leisten wir uns, die wir uns aber nicht mehr leisten können. Wir brauchen nicht nur Bekenntnisse, sondern einen spürbaren Bürokratieabbau. Vereinfachung ist gefragt. Wir haben zuletzt auch durchaus ambitionierte Maßnahmen und Gesetze gesehen. Zukunftsfinanzierungsgesetz, Wachstumspaket, das 4. Bürokratieentlastungsgesetz, das Unternehmer und Bürger jährlich um 600 Millionen Euro entlasten sollte. In dieser Legislaturperiode kommt aber nichts mehr. Gut, auch keine bürokratischen Lasten mehr. Aber eine neue Bundesregierung, wer auch immer die bildet, wird nicht drum rumkommen, das zur Chefsache zu machen. Und das ist ein schwieriges Feld. Wir alle nicken, wenn wir sagen Bürokratieabbau. Aber ich als Regionaler, als Kommunalpolitiker weiß, dass das leichter gesagt ist als getan. Und der Bürger kommt dann und sagt, wie ausgerechnet der Fall, der mich interessiert, ist nicht geregelt. Das kann ja wohl nicht sein. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Wir müssen aber ran. Weniger Bürokratie, mehr Freiraum für Investitionen. Das erleichtert auch die Investitionen in Transformation. Niedrigere Energiekosten, Anreiz für Beschäftigung. All das braucht ein stimmiges Maßnahmenpaket. Ich rede nicht der wahllosen Subventionierung, das Wort. Entscheidend ist es, die Unternehmen zu unterstützen, damit sie aus eigener Kraft wachsen, sich transformieren und Marktchancen nutzen können. Gerne flankiert von staatlicher Unterstützung. Aber darauf warten die Unternehmen überwiegend nicht mal. Klarheit, Zielorientierung, einen positiven Ausblick. Das ist das, was die Unternehmen brauchen. Und Investitionen in den nachhaltigen Wandel müssen jetzt Vorrang haben, insbesondere vor Finanzmarktregulierung. Und das sage ich als Branchenvertreter aus voller Überzeugung. Das gilt für nationale wie für die internationale Politik. Auch auf europäischer Ebene werden Maßnahmen diskutiert und ergriffen, um Investitionen in den nachhaltigen Um- und Ausbau der Infrastruktur unserer Netze, Energieversorgung zu erleichtern. So wurden Kleinanlegern der Zugang zu speziellen Investmentfonds eröffnet. Seit Jahresbeginn können wir alle über sogenannte European Long-Term Investment Funds in nicht börsennotierte Anlagen wie Infrastruktur, Private Equity und Immobilien investieren. Ich glaube, das ist der richtige Weg, die richtige Richtung. Diese Erleichterungen sind erste Spuren der Kapitalmarktunion, auf die die EU zusteuert und die den Fluss von Investitionen und Ersparnissen in der gesamten EU in Gang bringen will. Sie wird deshalb auch gerne bezeichnet als Savings and Investment Union. Und ich glaube, das macht es durchaus deutlich. Diese Initiative sieht auch weitere Maßnahmen vor, die in die richtige Richtung gehen, nach unserer Überzeugung, etwa die Förderung von Risikokapital oder die Steigerung der Attraktivität der EU für Investitionen von außerhalb. Besonders wichtig, ich habe es bereits erwähnt, ist die darin eingebettete Förderung der Finanzbildung. Auch die Bundesregierung hatte das schon erkannt im Finanzbildungsgesetz. und einer lebendigen Wertpapierkultur. Wir müssen hier vorankommen, um die Neigung der Bevölkerung und unserer Kundinnen und Kunden zu erhöhen, in Investments zu gehen und nicht den Prozenten nachzulaufen. Nur so schaffen wir eine solide Basis für mehr Verantwortung und für Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge. Die Sparkassen, meine Damen, meine Herren, engagieren sich seit über 60 Jahren aktiv in der Finanzbildung und schaffen so Verbindungen zwischen individuellem Handeln und übergeordneten Zielen. Ob Investitionen, Wertpapiere, so wie etwa die eben erwähnten komplexen Fonds, Bürgerbeteiligung an Energieprojekten vor Ort, Förderung bewussten Konsumverhaltens durch viele Ausbildungs- und Schulungsmaßnahmen oder vielleicht vielen von Ihnen bekannt, das Planspiel Börse, das jährlich Zehntausende junge Menschen an den Kapitalmarkt ein Stück weit heranführt. Finanzielle Bildung ist nach unserer Überzeugung der Schlüssel, damit Menschen informiert, selbstbestimmt am wirtschaftlichen Wandel teilhaben können und auch offen sind für Investitionen in die Transformation. Deswegen freuen wir uns, dass diese Finanzbildung zunehmend ernst genommen wird. Meine Damen, meine Herren, werte Zuhörende, Europa braucht gemeinsame Ambitionen und gebündelte Kräfte, Deutschland auch. Gleichzeitig müssen wir aber auch die bewährten Strukturen unserer regionalen Bankenlandschaft schützen, wenn wir die Transformation finanziell bewältigen wollen. Wir brauchen starke Regionalbanken, auf denen seit Jahren das Fundament des Mittelstands ruht. Und um die Herausforderungen Digitalisierung, Transformation, Infrastruktur zu finanzieren, brauchen wir eine starke regionale Kreditwirtschaft. Das ist meine feste Überzeugung. Deswegen erstens zwei Werbeblöcke am Schluss. Die Vergemeinschaftung der Einlagensicherungssysteme, da sind wir uns einig mit den Genossenschaftsgruppen, würde Fehlanreize setzen und könnte die regionale Kreditversorgung gefährden. Der Mittelstand als Stabilisator und Motor unserer Wirtschaft würde geschwächt. Das sieht auch der Mittelstand so und ist deswegen auch dezidiert kritisch diesem Instrument gegenüber. Diese Idee der gemeinsamen europäischen Einlagensicherung, ein großer Topf, hilft allen, stammt aus der Zeit der Finanz- und Staatsschuldenkrise von vor 15 Jahren und passt heute nach unserer Überzeugung weniger denn je. Trotzdem wird sie in Brüssel Jahr für Jahr neu diskutiert. Deshalb werden wir weiterhin gemeinsam mit dem BVR aktiv dafür eintreten, diese Vergemeinschaftung jedenfalls in einer Art und Weise zu verhindern, die die Funktionalität unserer Systeme gefährdet, um die Stabilität unserer bewährten Strukturen zu sichern und den Mittelstand zu schützen. Es ist auch nicht angezeigt, dass staatliches Handeln funktionierende Strukturen schwächt. Dieses Potenzial hätte beispielsweise auch der digitale Euro, sofern übereilt und mit hohem Druck der EZB auf die Politik eingeführt würde, auf Basis der aktuellen Konzepte. Das passt aber ins heutige Thema nicht, deswegen will ich es nur nennen, um Sie alle dafür zu interessieren, sich das Konzept des digitalen Euros auch durchaus kritisch anzugucken. Ich fasse zusammen. Um den Standort Deutschland und die Transformation unserer Wirtschaft voranzubringen, müssen wir uns tatsächlich zusammenreißen. An einem Strang ziehen, Unternehmen und Kommunen, Sparkassen, Banken, Kapitalsammelstellen, Verbraucherinnen und Verbraucher, die Gesellschaft und natürlich die Politik. Wir müssen eine Aufbruchstimmung erzeugen in Richtung Transformation und in Richtung Wirtschaftswachstum. Mit einer klaren Vision, den richtigen Anreizen, Freiräumen für die Wirtschaft. Nur dann können wir nachhaltiges Wachstum finanzieren und voranbringen und zugleich unseren Standard im Staat halten und Deutschland fit für die Zukunft machen. Ich denke, wir haben schon viele Herausforderungen gemeistert und werden es auch diesmal leisten, wenn wir aus der Narkose endlich aufwachen. Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken. Politik, Wirtschaft, Finanzbranche, Gesellschaft und, Herr Professor Paul, Wissenschaft. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Paul, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Anwesende, verehrte Studierende. Ich hoffe, dass sich eine Präsentation, die habe ich extra mitgebracht, dass die jetzt auch läuft. Ja, super, vielen Dank. Und Ja, möchte natürlich erstmal mich bedanken, Herr Professor Paul, dass Sie mich eingeladen haben. 50 Jahre IKF, herzlichen Glückwunsch. Es ist ein Teil Ihres Lebenswerkes, das muss man so sagen. Rund die Hälfte dieser Zeit haben Sie das geprägt. Und wenn man mit Ruhr-Uni Bochum, kann man viele Highlights verbinden. Das gehört bestimmt dazu. Und insofern vielen, vielen Dank für die Einladung. Sie haben gesagt, wer finanziert die Transformation der deutschen Wirtschaft, ist unser Thema. Und für mich ist natürlich eine große Ehre, verehrte Anwesende, nach so einem profilierten Präsidenten wie Herrn Professor Reuter, ein paar Praxisbeispiele dazu beisteuern zu können. Wer bin ich? Mein Name ist Peter Hanke, einer von vier Vorständen der Volksbank Mittelhessen. Was ist das? Wir sind eine sehr ländlich geprägte Bank, aber eine große Volksbank. Wir decken den Wirtschaftsraum ab, nördlich vom Rhein-Main-Gebiet, 11,5 Milliarden Bilanzsumme. Rund 1.000 Mitarbeitende, weitere 500 in der Gruppe, haben rund 350.000 Kunden und gut 25.000 Firmenkunden. Also sind eine große, eher ländlich geprägte, aber typische Genossenschaftsbank, klassischer Mittelstandsfinanzierer, was eben schon angeklungen ist. Das Kreditbuch bei uns sind so 7,6 Milliarden Euro. Da kommen, Herr Dr. Stemper, noch ein paar Sonderkredite dazu, die wir mit den Förderbanken machen. Davon sind 65% gewerblich. Das ist wichtig, weil das ist die Botschaft, Herr Professor Paul. Wer finanziert den Mittelstand? Wer finanziert die Transformation? Und da spürt man das, dass gerade Sparkassen und Genossenschaftsbanken eben in diesem kleinen Mittelstand besonders verankert sind und hier Transformationsleistungen erbringen müssen. Eine letzte Folie habe ich dazu zu unserem Gebiet. Das haben andere noch vor. Kollegen aus Dortmund müssen da jetzt noch Nordwest mitmachen und so. Gibt so ein paar Dinge. Wir haben jetzt gerade Bad Hersfeld fusioniert, also gehen jetzt sozusagen von NRW, wir sind in Bad Laswer, das ist im Kreis Siegen, bis fast an die Landesgrenze Thüringen und decken diesen Wirtschaftsraum ab. Nur so ein bisschen zur Einordnung. Wir haben auch schöne Universitäten, Justus-Liebig-Universität Gießen, die Philipps-Universität Marburg in unserem Gebiet, aber so einen profilierten Mann wie Professor Paul, da komme ich natürlich super gerne mal nach Bochum. Ja. Gefragt wurde Transformationsfinanzierung und wie kann ich das beantworten? Habe ich natürlich verehrte Studierende oder die jungen Hochschulabsolventen jemand von Ihnen gefragt, haben wir auch. Genau, das sind eigentlich die beiden großen Stichworte, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Digitalisierung. Das wird so immer in einem Atemzug gesagt, hat aber unterschiedliche Implikationen, Auswirkungen, komme ich gleich en detail nochmal dazu. Für alle Unternehmen, die wir finanzieren, die wir da begleiten, gilt natürlich, sie müssen sich kontinuierlich den Markt anpacken. Es ist der Marktdruck auf dem einen und es ist natürlich die Regulatorik auf der anderen Seite, die darauf einwirkt und die eben das verursacht, dass riesige Investitionen zu stemmen sind. Das ist eben schon angeklungen, diese Zahlen. Man spricht von, bis Klimaneutralität annähernd erreicht ist, 2045 von 5 Billionen. Das korrespondiert mit dem, was eben anklang, 500 Milliarden Scheiben, je nachdem, welches Endjahr man nimmt. Für den Wirtschaftsstandort NRW wird gesprochen von 80 bis 100 Milliarden Euro jährlich. Also die Botschaft ist, es kostet auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld und das muss aufgebracht werden vom Mittelstand. Und dazu habe ich natürlich ein paar Beispiele mitgebracht. Ich habe einfach mal in unser Kundenportfolio reingeguckt, um Ihnen das so ein bisschen zu illustrieren und projizieren. Was bedeutet das denn in der Praxis? Nachhaltigkeit, Umstellung auf nachhaltige Energie, nachhaltige Produktion, auf digitalisierte Prozesse zu finanzieren. Und möchte auf diese Unternehmen kurz zu sprechen kommen. Firma kennt keiner, Produkt kennt jeder. Die Firma heißt Seidel und die machen die Kappen von Parfümflakons. Also das, wenn das so vom ersten bis zum letzten Mal drücken, schön gleichmäßig sprüht, das auf dem Glas oben drauf sitzt, das wird bei denen gefertigt über alle Branchen, hat auch Transformationsleistung, digitale Prozesse insbesondere, ist ein extremer Zykliker. Was verstehen Banker unter Zykliker? Wenn die Konjunktur gut läuft, sind sie alle geneigt, schnell, dann flutscht Chanel für 110 Euro so ein kleines Ding, kein Problem. Wenn die Kassen knapp sind, dann geht's manchmal auch mit so einer Creme aus dem DM für 2,50 Euro muss die reichen. Also Zykliker hängen natürlich extrem an der Konjunktur und da müssen sie, wir haben einen jährlichen Dialog, unsere Firmenbetreuer mit dem Unternehmen müssen natürlich die Phase erwischen, wo die Bereitschaft da ist, die Cashflows stimmen, Transformationsleistungen anzugehen. Diese Kosten werden oftmals auf Abschreibungsdauer auf viele Jahre verteilt und gerade zyklische Unternehmen fürchten das in konjunkturell schwachen schwachen Phasen eben genau müssen sie dann ihr Investitionsprogramm, hier waren es 45 Millionen, letztendlich umsetzen. Kurzes Beispiel, Birkenstock, auch nicht bekannt, aber das Produkt, die machen Sauermilchkäse, also ganz viele Lebensmittelprodukte. Da sind sie natürlich als Banker besonders beliebt. Lebensmittelindustrie ist faktisch, kann man sagen, fast wie Finanzindustrie, überreguliert. Die EU würde am liebsten noch der Gradzahl der Bananen und Gurke vorschreiben. Das kennen Sie alle, diese Diskussion. Also schwieriges Thema, sehr viel Regulierung. Wenn Sie dann als Banker noch kommen und sagen, ja, heute sprechen wir mal dieses Investitionsprogramm durch, 35 Millionen, was ist da alles zu tun? Und gibt dann verschiedene EU-Gesetze, ich komme gleich auf einige nochmal. Dann ist natürlich der Unternehmer in der Regel sowieso schon an der Grenze dessen, was er leisten kann. Alles das, was aus Brüssel und Berlin, das klang ja eben auch an, auf ihn einprasselt, letztendlich umzusetzen. Die Politik hat da auch versucht zu reagieren. Es gibt viele Initiativen, es gibt Sonderkreditprogramme, es gibt, glaube ich, hier in NRW diese Plattform FinConnect NRW, um da Abhilfe zu schaffen. Letztendlich ist es so, dass neben diesem ganzen Thema ohnehin am Markt zu bestehen, Transformation zu bewältigen, oftmals die politischen Rahmenbedingungen entweder unklar sind, was es schwierig macht, oder überbordend sind, was die Unternehmen zusätzlich belastet. Und in so einer Phase eben einen vernünftigen Dialog führen zu können mit dem Unternehmer, was voranzubringen, ist einfach schwierig. Wie gut sind die Unternehmen darauf vorbereitet? Ich rekurriere da auf eine Umfrage unseres Genoverbandes. Ein Vorstandskollegin ist ja da, Katja Lewalter-Düssel. Ihr habt das befragt und habt gesagt, was sind denn die großen Hindernisse für Umweltinvestitionen? Und dann kommt immer wieder kein Geld, keine Leute. Also das ist jetzt hier ein bisschen moderner unterschrieben. Fehlende personelle und finanzielle Ressourcen ist was, was sich da durchzieht. Mangelnde personelle Ressourcen. Wir haben nicht, der Mittelständler sagt, ich habe nicht die Leute, die das verstehen, was da überhaupt verlangt wird. Ich habe vielleicht welche, die könnten umsetzen, aber in welche Richtung soll das gehen? Mangelndes Wissen, das ist einfach ein Problem. Insofern Berufsaussichten für junge Hochschulabsolvierende ganz hervorragend, gerade in diesem Bereich. Und dann dieses Thema mangelnde Zeit. Was soll ich denn noch alles machen in der Zeit, wo die Regulierung eigentlich kein Maß kennt? Die Studie ergab aber auch, dass die Unternehmen das so ein Stückchen als Chance sehen, zu sagen, naja, dieses Problem hat der Wettbewerb überhaupt und überall. Und wenn ich mich da nach vorne arbeite, dann steigen natürlich meine Chancen am Markt, da vielleicht besser zu bestehen wie mein direkter Konkurrent. Was bedeutet das für uns als Bank? Natürlich verändert sich auch das Berufsbild des Bankers da kolossal. Wir müssen einfach noch mehr von den Dienstleistungsgedanken, den sollte man möglichst erhalten, zum Sparringspartner werden, zum Impulsgeber, zum Transformationsbegleiter. Das hat mir gut gefallen, Herr Reuter, als Sie gesagt haben, der Firmenbetreuer der Sparkasse oder der Volksbank ist zeitgleich auch der erste Unternehmensberater. Das ist in Fakt heute so, denn bis wir zu dem Thema kommen, was kostet der Kredit, ist das Vorgespräch enorm lang, enorm intensiv und bedeutet auch eine große Investition, eine große Vorleistung von uns. Wir selbst als Genossenschaftsbank sind natürlich per se schon mal nachhaltig aufgestellt. Ich komme auf mein nächstes Stichwort, Fokus auf die Begleitung von nachhaltigen Investments. Und habe da auch versucht, mal ein Beispiel mitzubringen, wie verändern sich Bedarfslagen und wo müssen wir da ansetzen. Wir finanzieren sehr viel Landwirtschaft, wenn manche schmunzeln, das ist super wichtig. Das Bioprodukt, was Sie kaufen, bis der Joghurt im Becher ist, solange eine Kuh ist und die Milch und das wächst, ist das der Kunde der Raiffeisenbank. In den allermeisten Fällen wird in der Regel distribuiert über die Raiffeisengenossenschaft. Also es hat einen ganz langen Wertschöpfungsweg und trotzdem muss mein Firmenbetreuer, das ist der mit dem heller blauen Hoodie, mit dem Landwirt, das ist der mit dem dunkelblauen Hoodie, eine Gespräche natürlich führen. Wie kriege ich meine Prozesse digitaler im Absatz, bis der Bio-Joghurt im Alnatura-Gläschen im Regal gekühlt steht und die Kühlkette nicht durchbrochen ist und die Produktion etc. Das ist ein langer, brutaler Weg, wo der Landwirt letztendlich am Beginn einer Kette steht und die ersten Vorleistungen und Investitionen bewegen muss. Und uns ist wichtig, nochmal zu sagen, auch da ist eine hohe Bereitschaft zu sagen, ich nutze gewisser Einstieg in digitale Prozesse. Ja, zum Beispiel, ich rechne mir abends den neuen Sprinterbus auf der Plattform der Volksbank. Was kostet das? Wie ist die Rate? Etc. Benutze Selbstservice, digitale Kanäle und lerne daraus, wie kann ich die selbst als Kunde, als Freiberufler, als Mittelständler anbieten und mit integrieren. Wie verändert sich unser Geschäft durch all diese Anforderungen? Das ist, so kennen Sie vielleicht von Mentimeter, wenn ich jetzt hier reingefragt hätte bei den Studierenden, nennt man mal ein Stichwort dazu, dann ist das so eine Stichwortsammlung, die natürlich auch anlandet bei unseren Mittelständlern, sagen, den müssen wir uns irgendwo stellen. Und was bedeutet das alles? Und auch da möchte ich nochmal sagen, es ist eigentlich völlig egal, wie groß der Mittelständler, der Freiberufler, der Handwerker letztendlich ist. Der Markt erfordert, dass sich alle damit auseinandersetzen. Es geht nicht anders. Ansonsten wird der Markt die Schwächeren ausscheiden und zu den Schwächeren will ja keiner gehören. Das gilt übrigens auch für uns als Banken und deswegen versuchen wir zu investieren in Lösungen, den Mittelständler was anzubieten. Im Bereich KI oder im Bereich digitale Lösungen, Data Science, das ist das extrem schwierig. Wir haben uns da Gedanken gemacht, darauf zu reagieren. Auch das ein Praxisbeispiel. Haben vor 4 Jahren gegründet, eine Firma, Mittelstand.ai heißt, die ist eine 100% Tochter der Bank und die beschäftigt sich mit Finanzinnovation, mit Data Science, mit Kaufprognosen. Kleines Unternehmen, hat mittlerweile 25 Leute und hat ein Produkt entwickelt, auch in Zusammenarbeit mit unserer DZ-Bank, einen Pay-Per-Use Kredit, also eine mittelständische Finanzierungslösung digitaler Art, hat eine Mindestrate, hat eine Maximalrate, aber sagt dem Unternehmer, du zahlst so viel an deinen Kredit zurück, wie deine Maschine gelaufen ist. Also ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel dazu. Also der schneidet Metallscheiben mit einem Laser und wenn das gut läuft und er viele Rechnungen schreibt, dann kann er natürlich auch viel Kredit zurückzahlen. Das ist dieser Gedanke dabei und wir sind mittlerweile so weit, dass sozusagen die DATEV auch seine Rechnungsproduktion an der oder das Rechnungsschreiben an der Produktion hängt, der Kredit an der Produktion hängt, dass es also so weit synchronisiert ist, dass in umsatzstarken Monaten einfach auch die Leistung höher ist, das Income höher ist und dann auch eine höhere Rate bedient werden kann. Sind wir ganz stolz drauf. Thomas Ulrich, vielen Dank nochmal an euch. Ihr habt uns riesig geholfen dabei. Das ist ein Produkt, wo wir denken, dass das auch im Wettbewerb in den nächsten Jahren kommen wird. Ich weiß, Professor Reuter, ihr forscht auch daran, habt auch Lösungen in Entwicklung. Wir müssen einfach auch als Banker darauf reagieren, was bedeutet Transformationsfinanzierung auf der einen Seite und welche Lösungen bieten wir an. Ich bleibe beim Thema AI nochmal, KI-Anwendungen in der Bank. Haben wir jede Menge, wo wir Hilfe brauchen und wo wir auch überlegen, wie gehen wir letztendlich damit um. Das hatte ich jetzt gesagt an einem Beispiel LK-Mechanik, das war der vierte Kunde noch von vorne. Was uns belastet, ist da natürlich auch dieses Thema, KI, da spricht ja jeder davon. Jeder, ich bin ganz sicher, dass viele Studierenden sich damit auseinandersetzen, sich in diese Themen einarbeiten und wir müssen das als Praktiker auch tun, brauchen auch Verstärkung dabei und haben schon lernen müssen zu sagen, wir schieben es auf die KI, also der Vorstand ist nie schuld bei einer Bank, es war dann die KI, dass das so ohne weiteres nicht funktioniert. Es gibt einfach Punkte, das wird jetzt in der Regulatorik Einzug halten. Welches KI-Lösung hat ein geringes Risiko? Das darfst du machen. Was ist begrenzt? Was überblickst du? Darfst du auch machen. Zum Beispiel Chatbots einsetzen ist da so ein berühmtes Beispiel. Was hat ein hohes Risiko? Aber als Banker ist man auch Risikomanager. Kann man damit umgehen? Weiß man zu überpreisen? Geht noch? Und was geht nicht? Was ist unakzeptabel? Was inakzeptables Risiko? Und das zwingt die EU mittlerweile die Banken und auch die Unternehmen und das wird nachher noch Auswirkungen haben. Da komme ich gleich in 1-2 Sätzen mit meinem letzten Beispiel dann noch dazu. Also, KI ist ein wichtiges Thema, Chatbot-Lösungen. Was setzen die Banken ein? Digitale Vertriebsstrecken. Und da haben wir natürlich auch der Genoverband gefragt, was setzt ihr ein? Je größer die Bank, umso offener ist er eigentlich dabei. Aber die Frage, wer hilft uns, die ist überall die gleiche. Wir haben zu wenig Leute. Deswegen nochmal an die Jüngsten hier im Raum. Beschäftigen Sie sich neben BWL, neben Risikomanagement, Kreditwirtschaft, Finanzierung, bitte auch mit Mathematik und Informatik. Peter Stemper spricht gleich noch mit. Der ist Mathematiker, lernen Sie Informatik, lernen Sie Python als zu programmieren, lernen Sie Mendix, also grafische Programmiersprachen. Manche nicken schon, die haben mehr Ahnung wie ich, die jetzt nicken. Ich kann nur sagen, dass es ein ganz, ganz wichtiges Element ist, neben eben dem klassischen Soll an Haben zu verstehen und Rechnungslegen eben auch zu sagen, ich kann die Brücke zur Mathematik und Informatik, gerade KI-Lösungen umzusetzen und finanziell sinnvoll umzusetzen, erfordert Menschen, die das auch versteht. Die Mehrheit der Banken stimmt übrigens zu, dass durch die Automatisierung dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden kann. Ich bin mir da immer nicht so ganz sicher. Das ist in der Theorie viel, wird das viel beschrieben, auch in Aufsätzen aus der Wissenschaft, was das alles lösen kann. Letztendlich sind die Personen, die da freigesetzt werden, für mich als Banker kaum woanders einsetzbar. Das ist eher ein Thema, dass wir sagen, wir müssen eigentlich versuchen zu qualifizieren und das als Pflichtprogramm machen, dass es an den Hochschulen, in den Betrieben, bei den Finanzintermediären so ein Teil der Pflichtdisziplin wird, auch KI und ihre Nutzen einzuschätzen. Ein letzter Punkt. Professor Paul hat mich gebeten, sag doch nochmal 2, 3 Sätze zu Sustainable Finance. Und auch hier starte ich natürlich mit einer super jungen Kollegin. Das ist eine wichtige Definition für uns. Sie wissen, was jetzt kommt, diese ESG-Kriterien. Das ist natürlich etwas, mit dem, was uns alle letztendlich beschäftigt. Was hat das für Umweltauswirkungen, für soziale Auswirkungen, Auswirkungen auf gute Unternehmensführung? Warum spreche ich das jetzt im Zusammenhang mit meinem Vortrag nochmal dezidiert an? Nun, Banken sind verpflichtet, diese ESG-Werte, einen ESG-Score zu rechnen bei Unternehmen. Und das ist die Vorbereitung für das, was der Regulator von uns will. Letztendlich auch die Kreditkondition an die Risiken, an den ESG-Score anzupassen. Also produziert ein Unternehmen weniger nachhaltig, ist es sehr energieintensiv etc., gibt das Maluspunkte im Bereich Environment, ist es schlecht zu den Mitarbeitenden, also ich bin ein Teilzeit-Berliner, Tesla, Grünheide, das ist so bei uns das Lieblingsthema in der Zeitung, Leute rein, Leute raus. Das gibt dann Maluspunkte, gut, denen ist vielleicht egal, aber beim normalen Unternehmen würde das auf jeden Fall auch in der Belegschaft durchschlagen. Genauso das Governance. Wie gehen wir eigentlich als Aufseher und als Verantwortliche in unseren Unternehmen um? Wir leben diese Rolle und das ist auch ein Punkt, der auf diesen ESG-Score einzahlt und der letztendlich in der Kreditkondition widerspiegelt. Mir ist nochmal wichtig, das hat auch einen Maßstab. Da ist 100% nicht gleich 100%. Also für die Umwelt wäre es natürlich sinnvoll, wenn Sie wohnen vielleicht in einem 500-Seelendorf im hintersten Sauerland, wenn Sie dann mit einer sonnengetriebenen U-Bahn bis Bochum fahren würden. Das wäre der Höchstpunktzahl. Nur geht das nicht. Deswegen sind wir schon in der Lage zu sagen, wir justieren das auf ein anderes Niveau und immer gucken, was ist denn überhaupt möglich, um diesen ESG-Score zu erreichen. Aber klar, Brüssel arbeitet intensiv dran in dieser ganzen Thema EU-Taxonomie, in dem Thema Umsetzung ESG, auch zu sagen, wir zwingen letztendlich die Finanzintermediäre, die Banken, Sparkassen, Volksbanken, Geschäftsbanken daran, die Kreditkondition muss das berücksichtigen, was das Unternehmen da macht, nach dem Motto, bestraf du für die Politik als ausführendes Organ den Unternehmer, wenn er da nicht auf den richtigen Weg geht. So, ich schließe nochmal mit, wie gut fühlen wir uns vorbereitet, ist jetzt für Sie weniger wichtig. Ich habe die Folie aus einem anderen Punkt mitgebracht. Manche von uns haben immer die Hoffnung, wenn so irgendwas ganz Ätzendes kommt in der Regulatorik, das geht vorbei. Das ist nicht so. Das muss ich ganz klar sagen. Verwaltung und Regulatorik entropiert, die bleibt, die ändert sich. Professor Reuter hat dieses Heizungsgesetz angesprochen. Scholz hat ja gesagt, Lieferkettengesetz muss weg, das kommt weg. Na, da warten wir mal, ob das nicht 20 Mal geändert wird. Also in der Regel verschwindet sowas nicht, sondern es wird geändert, es wird weiter entwickelt, in Anführungsstrichen. Und deswegen glaube ich, dass das ein permanenter Prozess ist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. müssen. Zu guter Letzt, wie bereiten wir unsere Leute darauf vor? Klar, das ist ganz, ganz wichtig. Die Mittelstand AI, unsere Tochter, für die ist es relativ leicht, Mitarbeitende zu gewinnen. Ja, mit .ai im Firmennamen, das ist spannend. Wenn wir sagen, so 100% Tochter der Volksbank, oh, liegt ja so viel Staub drauf. Ja, also manchmal ist es ein bisschen schwer. Für uns müssen wir gegen Vorurteile ankämpfen, junge Leute zu gewinnen. Aber die Lösungen, wer finanziert wirklich Transformation im Mittelstand, wird ganz, ganz oft von unseren Leuten erarbeitet. Und insofern schließe ich mich, wenn ich das darf, und ich heute nochmal an Ihre Ausführungen. Gucken Sie nach den lokalen Champions. Da steckt manchmal mehr drin, als Raiffeisenbank vielleicht im ersten Moment vermuten lässt, was dahinter wirklich passiert. Wir rechnen als größere Banken schon damit, dass insgesamt der Personalkörper sinkt, aber dass der Change hin zu dem, was ich eben gesagt habe, zu den qualifizierten Anforderungen, zu Hochschulabsolventen, zu Leuten, die Mathematik und Programmierung zusätzlich können, dass der ungebrochen ist. Und der Genoverband hat das auch nochmal hinterfragt und hat gesagt, die Mehrheit der Banken besetzt frei werdende Stellen mit anderen Qualifikationen, mit neuen Qualifikationen. Und auch das möchte ich hier an dieser Stelle sozusagen als Schlusswort haben. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Langlebig, das ist das Bild vom Marburger Schloss, sind Punkte, die manchmal so diesen kurzfristigen Trends entgegenstehen. Sustainability, Nachhaltigkeit auf Dauer angelegt. So ein Schloss hier 1000 Jahre überdacht, hat schon viele Herren gedient und hat es geschafft. Und ich glaube, das muss auch unser Antrieb sein in der Finanzwirtschaft. Wir müssen uns anpassen und trotzdem beständige und verlässliche Partner bleiben. Und ich glaube, das verbindet uns auch über alle einzelnen Sektoren hier hinweg, dass wir uns da als verlässlicher Partner präsentieren wollen. Vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion, stehe natürlich auch nachher für Fragen zur Verfügung. Ich danke Ihnen.